Konflikte kennen wir alle. Plötzlich ist da diese Spannung, Emotionen kochen hoch, Fronten verhärten sich. Aber was passiert da eigentlich im Konflikt und wie können wir Konflikte nicht nur überstehen, sondern konstruktiv gestalten? Genau darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Julia Prigge-Musial ist Konflikt- und Friedensforscherin, Konfliktcoachin und Mediatorin. Professor Stefan Holthaus ist Professor für Ethik und Rektor an der FTH Gießen. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Lass uns mal ganz persönlich starten. Julia, ich fange mal bei dir an. Hast du denn heute schon einen Konflikt erlebt?
Ich hatte heute Morgen tatsächlich direkt den ersten Konflikt mit meinem Mann. Den möchte ich hier nicht erzählen, aber ich hatte beim Mittagessen den nächsten Konflikt mit meinen Töchtern. Und es war einfach so ein ganz banaler Alltagskonflikt, wer was zum Mittagessen möchte. Und ich erlebe das ganz oft, dass diese ganz vielen kleinen Situationen im Alltag total das Lernfeld für Konfliktfähigkeit sind, aber auch herausfordernd, weil man ständig am Aushandeln ist von Meinungen, von Interessen und gleichzeitig versuchen möchte, natürlich die innere Verbindung zueinander zu behalten.
Also es gibt diese kleineren Alltagskonflikte, könnte man sagen, und dann gibt es ja aber auch so größere, prägendere Konflikte. Stefan, wie ist es bei dir? Hast du so einen prägenden Konflikt in deinem Leben schon erlebt?
Ja, eine ganze Reihe. Also ich würde Julia recht geben, es gibt so die Alltagskonflikte, so eigentlich jeden Tag. Das sind oft so Kleinigkeiten, aber die manchmal ganz groß werden können. Aber ich habe auch mal richtig existenzielle Konflikte erlebt in meinem Leben. Vielleicht der größte Konflikt, der mir einfällt, ist schon ein paar Jahre her. Ich schlage morgens die Zeitung auf, ich lese morgens immer Zeitung. Und im Lokalteil auf Seite 2 ist ein langer Artikel über mich. Und Hintergrund war, dass es einen Konflikt gab im Vorfeld mit einem sehr bekannten Mann. Und der hatte mich öffentlich diffamiert, hatte mich richtig, man würde sagen, so in den Senkel gestellt. Hatte dann behauptet, ich sei ein ganz gefährlicher Mensch, ein schlimmer Fundamentalist. Und das hatte er dann auch in die Öffentlichkeit gebracht. Und dann haben die Medien darüber berichtet. Und ich wusste davon gar nichts. Ich war total geschockt, als ich morgens die Zeitung las. Und das hat mich, muss ich sagen, monatelang begleitet. Das war eine Riesengeschichte, auch hier in Gießen und so. Und das hat mich schon an Grenzen gebracht. Und ich habe mich auch selbst da ziemlich kennengelernt durch so einen Konflikt.
Und hast du das Gespräch mit ihm dann gesucht?
Ja, ich habe ihn gleich am übernächsten Tag angerufen. Hab gesagt, wir müssen mal miteinander sprechen. Wir kannten uns gar nicht persönlich, also nur über Korrespondenz oder über andere. Und habe dann den Stier bei den Hörnern gefasst, quasi, um diesen Konflikt zu lösen. Wir haben dann ein dreistündiges persönliches Gespräch gehabt, einige Wochen später. Aber das war schon etwas, ich sag mal, das geht unglaublich an die Substanz. Und hat mich auch eigentlich sehr belastet in dieser Zeit.
Konflikte kennen wir ja alle und die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, oh, Konflikte, das ist was Unangenehmes, das mag ich eigentlich nicht. Was sind denn eurer Meinung nach so die größten Mythen über Konflikte, die wir glauben und die uns vielleicht sogar davon abhalten, Konflikte konstruktiv zu gestalten?
Ich erlebe, dass ganz viele Menschen Konflikte erstmal als Bedrohung wahrnehmen und dass sie eigentlich das Gefühl haben, die dürften nicht da sein. Und das ist auch ein Stück weit verständlich, weil Konflikte können schmerzhaft sein. Konflikte sind herausfordernd, sie bringen uns echt an unsere Grenzen. Und ich glaube aber auch, dass diese Sprachlosigkeit, die wir dadurch haben, wir erleben das irgendwie oft ja auch in Konflikten, dass wir Verhalten zeigen, von denen wir denken, erwachsene Menschen verhalten sich nicht so. Wir knallen Türen, wir schreien uns an, wir laufen vielleicht weg oder werfen Dinge. Das sind ja alles Dinge, von denen wir denken, dass das machen ja erwachsene Menschen nicht. Und wir tun solche Dinge in Konflikten. Und deswegen, glaube ich, haben wir da auch, wir reden auch darüber nicht. Ne? Wir reden ganz wenig über Konflikte. Und ich glaube, es gibt eine große Sprachlosigkeit über Konflikte dadurch, dass wir eigentlich so das Gefühl haben, die dürften nicht da sein. Und ich glaube, dass diese Sprachlosigkeit uns auch dazu bringt, Konflikte auch ungut auszutragen. Also dann werden die irgendwie unter den Teppich gekehrt, sagt man ja so schön, oder man ignoriert das, oder sie eskalieren dann an einem anderen Punkt irgendwie nochmal sehr schmerzhaft und sehr groß. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine andere Sichtweise gibt. Ich glaube, dass Konflikte völlig normal sind, dass wir Menschen immer wieder Konflikte erleben und dass sie sogar ein positives Potenzial haben. Dass Konflikte haben das Potenzial, Probleme sichtbar zu machen. Konflikte können Beziehungen vertiefen. Konflikte können auch meine eigenen Verhaltensweisen, also dazu führen, dass ich meine eigenen Verhaltensweisen reflektiere. Und ich glaube, dass wir dieses positive Konfliktverständnis, dass es uns hilft, auch Konflikte gut anzugehen.
Ich kann es total unterstreichen, was Julia gesagt hat. Konflikte sind ganz normal, auch wenn sie nicht schön sind. Weil Konflikte gehört zum Menschsein dazu. Wir sind alle Leute, die begrenzt sind, alle Leute, die auch Fehler machen. Wir leben aus der Vergebung heraus. Das hat auch was zutiefst mit dem Glauben zu tun, weil die Bibel sagt ja auch, dass der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist. Also eine konfliktfreie Zone, die gab es eigentlich nur im Garten Eden mal am Anfang vor dem Sündenfall und wird es dann irgendwann mal im Paradies geben bei Gott. Aber dazwischen leben wir. Und die Verdrängung von Konflikten oder das Nicht-Aussprechen von Konflikten ist im Grunde genommen der größte Fehler, den wir machen können. Weil dadurch tatsächlich, wie du schon sagtest, diese Konflikte unter den Teppich gekehrt werden und irgendwann explodiert das ganze Ding. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen aus seinem eigenen privaten Leben. Sei es Nachbarschaftskonflikte, die über Jahre nicht geklärt werden oder familiäre, innerfamiliäre Konflikte, vielleicht das Schlimmste zwischen Eltern und Kindern oder zwischen anderen Verwandten oder so etwas. Und das schwelt dann so. Und ich sage auch mal hier, das sehe ich auch in Kirchen zum Beispiel und Gemeinden, wie manchmal Jahrzehnte Konflikte mitgeschleppt werden. Und am Ende weiß schon gar keiner mehr, was die Ursache eigentlich des Konfliktes ist. Also ich will da sagen, nochmal, das ist etwas ganz natürlich Menschliches, es ist sehr belastend, aber wir müssen unbedingt drüber reden. Deswegen bin ich auch ganz froh über die Sendung hier.
Ihr habt es beide schon erwähnt, wenn wir in so einem Konflikt sind, dann fühlt sich das oft ja so richtig existenziell an. Also so, als würde es um viel mehr als um die reine Sache gehen.
Ja.
Was passiert denn eigentlich in so Konflikten?
Tatsächlich geht es auch ganz oft um mehr als die Sache. Viele kennen dieses Eisbergmodell. Es gibt sowas über der Oberfläche, was wir wahrnehmen, und es gibt ganz viel drunter. Und wenn wir einander begegnen, dann sehen wir erstmal das, was über der Oberfläche ist. Wir sehen, wie jemand aussieht, Mimik, Gestik, Körpersprache, manchmal auch so eine Stimmung, Atmosphäre, die wir wahrnehmen. Aber wir sehen den allergrößten Teil der anderen Person nicht. Darunter befinden sich Wünsche, Hoffnungen, Erfahrungen, Erwartungen, Ängste, Traumata, Verletzungen, frühere Konflikterfahrungen oder auch Erfahrungen miteinander. Und was ja im Konflikt passiert ist und generell passiert, wenn wir uns begegnen, dass wir auf das reagieren, was wir vom anderen wahrnehmen, aber unser eigenes Verhalten wird gesteuert von all dem, was bei mir selber drunter liegt. Und das passiert ja gegenseitig. Und deswegen passiert es ganz oft, dass wir irgendwie Dinge auch ganz anders mit unseren eigenen Deutungskategorien einordnen, wie es eigentlich gemeint war. Also so das, was eigentlich gemeint war und das, was bei mir ankommt, kann komplett auseinandergehen. Und gleichzeitig ist es oft so, wenn wir in Kontexten sind, in denen wir nicht viel voneinander wissen, zum Beispiel im Job oder auch in Gemeinden, dann kann das ganz schnell zu Missverständnissen kommen. Mhm. Wiederum, wenn wir Menschen sehr viel von meinem Eisberg irgendwie wissen, zum Beispiel Familie, habe ich vielleicht aber auch höhere Erwartungen, dass sie das eigentlich berücksichtigen sollten. Und das kann auch wiederum irgendwie vielleicht zu Enttäuschung führen. Insgesamt nimmt bei so einer Konflikteskalation auch Empathie ab. Also je stärker ein Konflikt eskaliert, desto weniger kann ich mich reinversetzen, was die andere Person denkt und wie die überhaupt fühlen könnte.
Also ich bin nur noch bei mir so, genau, bei meinen Verletzungen.
Genau, Schwarz-Weiß-Denken, bis hin auch in einem sehr eskalierten Konflikt komplettes Feindbild. Und wir kommen so zu einer Situation von, ich bin okay und du bist nicht okay. Und da geht komplett Augenhöhe auch verloren.
Ja, absolut. Also in meinem Fall war das so, plötzlich wurde der andere ja nur noch ganz schwarz. Ja, so dieses Schwarz-Weiß-Denken bedeutet ja, der hat in seinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie was Gutes getan. Mhm. Ja. Das mit dem Eisberg kann ich total nachvollziehen, sowohl was meine Person angeht, wie auch das Gegenüber. Ich habe Jahre später, leider erst nach dem Konflikt, mal ein bisschen die Lebensgeschichte dieses Mannes auch entdeckt. Der ist mal als Jugendlicher versucht worden zu bekehren auf eine sehr drängerische Art und Weise. Hat dadurch so ein Feindbild entwickelt. So alle bekennenden missionarischen Christen sind ganz schlimme Leute. Und das hat er auf mich übertragen. So, und das war natürlich sein Problem. Mein Problem war wiederum allerdings natürlich auch, ich habe ja was unter der Oberfläche, dass ich mit Infragestellung meiner Autorität große Probleme habe. und da sehr aggressiv drauf reagiere. Das ist so wie das Klappmesser, das nicht in der Tasche ist, aber dann aufspringt plötzlich. Und ganz schlimme Dinge da in einem hochkommen und Gedanken und so. Aber das ist meine Geschichte. Und ich glaube, dass die Zuschauer können das bestimmt nachvollziehen. In jedem Konflikt man so ein bisschen was mit sich rumschleppt. Mhm. An, wie du sagtest, auch an Verletzungen der Vergangenheit. Aber bitte der andere auch. Mhm. Und deswegen ist so ein Perspektivwechsel unglaublich hilfreich, dass ich mich mal auf den Stuhl des anderen setze oder dass ich den ganzen Konflikt mal mit seinen Augen sehe und nicht nur mit meinen Augen. Das hilft ungemein, erstmal zu analysieren, was passiert da eigentlich an Dynamik.
Ich hatte auch mal zwei Kolleginnen in der Mediation und deren Konflikt ist daran eskaliert, dass die eine zu der anderen sagte, du bist wie meine Mutter. Und dann war das komplette Abbruch deren Beziehung und die haben gar nicht mehr miteinander gesprochen und haben dann irgendwann viel später in der Mediation gemerkt, die eine Kollegin hat ein ganz schlechtes Mutter-Tochter-Verhältnis und bei ihr hat dieser Satz eben all diese Verletzungen aus diesem anderen Verhältnis eigentlich so getriggert, sagt man ja. Und das passiert ja ganz oft, dass irgendwie Dinge aus einem ganz anderen Kontext plötzlich hochkommen, die dann zwischen uns plötzlich stehen.
Stefan, du bist ja Theologe. Welche Prinzipien sehen wir denn in der Bibel, die uns helfen, konstruktiv mit Konflikten umzugehen?
Ja, also ganz viel sehen wir da. Also zum einen, was mir unglaublich wichtig ist, die Bibel ist ein Buch, wo Konflikte nicht unter den Teppich gekehrt werden. Also es ist ein total realistisches Buch über das Leben. Es beginnt schon mit einem Urkonflikt auf Seite 2, nämlich dem Konflikt zwischen den Menschen und Gott. Also der Mensch wendet sich von Gott ab, er will so sein wie Gott. Das ist eigentlich der schlimmste Konflikt, den es überhaupt gibt. Und alle Konflikte haben da eigentlich ihre Wurzel. Aber das geht dann gleich weiter. Auf Seite 4 haben wir einen innerfamiliären Konflikt. Kain tötet seinen Bruder Abel. Das ist ja schon der schlimmste, was es überhaupt gibt an Konflikten. Oder dann die Noah-Geschichte, wo er die Arche baut und hat unglaubliche Konflikte mit den Menschen um ihn herum. Oder diese ganzen Geschichten von Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Überall so Familienkonflikte mit dem Neffen oder mit den Geschwistern oder zwischen den Brüdern, Jakob und Esau untereinander und so weiter. Unter dem Aspekt ist die Bibel aber dann auch ganz klar, sie ist realistisch, was Probleme angeht und Konflikte. Aber sie gibt auch unglaublich tolle Hilfen, wie man Konflikte lösen kann.
Zum Beispiel?
Der Urkonflikt, also der Konflikt zwischen Mensch und Gott, wird von Gott gelöst. Und zwar, indem Gott den ersten Schritt sogar auf uns Menschen zugeht. Das ist ja auch wichtig in Versöhnungsprozessen, dass jemand die Initiative ergreift. Ja? Und zwar derjenige sogar, der ja unschuldig war in dem ganzen Konflikt, tut das in Jesus Christus, versöhnt er den Menschen wieder mit Gott. Das ist irre gut. Aber dann sehen wir auch ganz viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass man miteinander ins Gespräch kommt, dass man den anderen versteht, dass man konkrete Lösungsschritte geht. Das hängt ganz stark mit Vergebung zusammen. Und Vergebung ist ein ganz wesentliches biblisches Prinzip im Miteinander, Verständnis füreinander haben und wäre natürlich das Optimale, wenn am Ende die Versöhnung im Mittelpunkt stehen würde.
Geht das immer? Also sind Konflikte immer lösbar?
Wenn man so die Theorie anschaut, vielleicht ja, aber in der Praxis definitiv nein. Es gibt ganz viele Konflikte, die so augenscheinlich gelöst sind oder aufgelöst, würde ich es nennen, dass zum Beispiel einer wird gekündigt, ein Nachbar zieht weg, in Familien herrscht Funkstille, man spricht nicht mehr drüber, man hat das Gefühl, der Konflikt ist jetzt irgendwie erstmal weg und gleichzeitig bleibt doch jeder mit seiner Konflikterfahrung ja alleine und doch hat es Verletzungen ausgelöst, die vielleicht woanders wieder hochkommen. Und genau, und gleichzeitig erlebe ich das auch total oft so, dass erstmal eine Konfliktpartei das gerne klären möchte und die andere nicht. Und manchmal braucht es einen ganz langen Prozess und ganz lange Zeit, bis wirklich beide bereit sind, so einen guten Dialog auch zu führen. Und das ist vielleicht auch in Ordnung. Es gibt auch für jeden Konflikt vielleicht die richtige Zeit für eine Lösung. Und es gibt auch Konflikte und das haben vielleicht jetzt auch manche im Kopf, die sind einfach nicht lösbar, selbst wenn ich total versuche, konstruktiv zu bleiben, selbst wenn ich irgendwie versuche, in Ich-Botschaften zu kommunizieren oder ganz konstruktiv zu sein und immer nur Vorwürfe kommen. Und wenn ich irgendwie versuche, die Hand zu reichen und es kommt nichts zurück oder vielleicht eher noch eine Abwehr. Und ich glaube, in so einem Fall, da dürfen wir auch eine Grenze setzen und sagen, ich möchte diese Art von Gespräch oder diese Art von Konflikt nicht weiterführen, aber wenn du bereit bist, einen konstruktiven Dialog zu führen, dann bin ich auch bereit, dann freue ich mich, meine Tür ist offen. Also ich glaube, das ist so diese Spannung zwischen selber konstruktiv bleiben und trotzdem sich nicht auch einseitig verletzlich machen müssen. Ja.
Und wie geht man damit um? Also wie gehe ich damit um, wenn ich einen Konflikt mit einer Person habe und da null Bereitschaft ist, irgendwie in die Lösung zu gehen? Wie kommt man damit klar?
Also es ist immer, wo ich das versuche zu beantworten, das gibt es auch in der Bibel, also dass es Situationen gibt, die sind nicht lösbar. Mhm. Der Apostel Paulus hat mal im Römerbrief sowas beschrieben, da steht in Römer 12, soweit an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Also das höchste Ziel soll schon sein, Konflikte zu lösen und sogar Versöhnung, weil in Frieden leben bedeutet in der Bibel so dieses Shalom. Das ist so mehr als Waffenstillstand, sage ich mal. Das ist so die höchste Potenz der Versöhnung, ja. Aber Paulus sagt, soweit an euch ist. Also es gibt offensichtlich, auch bei ihm gab es Situationen, da hat er sich bemüht.
Ganz realistisches Bild, ja.
Absolut. Mhm. Und es ging nicht. Und dann muss man Mechanismen, meine ich, entwickeln, auch mit ungelösten Konflikten leben zu können, ohne sich zu verbiegen, ohne zu verbittern, ohne auch charakterlich sich zu verändern. Ich habe oft den Eindruck, manchmal merkt man Leuten an, die Jahrzehnte in Konflikten sind und in Streit, die sind zu hart geworden. Und das ist sehr, sehr schade und da sollte man aufpassen, denn da braucht man dann auch selber Hilfe. Aber nochmal, es gibt Konflikte, die lassen sich nicht lösen. Übrigens auch in Kirchen und Gemeinden leider offensichtlich nicht, obwohl das ja eigentlich die Bereiche sind, wo Konflikte immer gelöst werden sollten.
Und trotzdem kann man ja vergeben, ne? um selbst frei zu werden.
Da würde ich sagen, Vergebung ist ein Willensakt, ja, den man wirklich sagen kann, mit Gottes Hilfe, ich vergebe dir. Versöhnung jedoch ist Voraussetzung, dass der andere ja auch mir vergibt.
Das Beidseitiges, genau.
Beidseitiges, das ist ein Prozess und das ist nicht immer sicher, dass es sowas gibt.
Und ich möchte noch mal kurz auf dieses Eisbergmodell schauen, weil ja auch so ein Konflikt ja auch ganz viel zeigt von mir, von meinem eigenen Eisberg, das dann plötzlich hochkommt. Und ich kann das trotzdem, auch wenn das nicht lösbar ist, auch als Chance begreifen und sagen, das, was ich jetzt gerade gelernt habe über mich, dass mich dieses Thema irgendwie so aufreibt, dass ich da so auch wütend reagiere oder dass mich das irgendwie so beschäftigt, da muss auch ich dann vielleicht wieder unter meinen Eisberg gucken und brauche ich da irgendwie Verarbeitung, brauche ich da vielleicht nochmal ein Gespräch, brauche ich da irgendwie nochmal weitere Unterstützung, damit es eben nicht verbittert, sondern damit ich irgendwie gut weitergehen kann, ohne dass dieser Konflikt sich mich so verfolgt.
Genau,
ja. Du hast es vorhin auch schon angesprochen, viele Menschen sind ja so aufgewachsen, dass Konflikte so unter den Teppich gekehrt wurden oder überhaupt nicht thematisiert, überhaupt nicht ausgetragen worden sind. Wie können wir denn ganz konkret an unserer eigenen Konfliktfähigkeit arbeiten, gerade wenn wir das vielleicht in unserer Familie nie gelernt haben? Wie können wir da zu einem positiveren oder zumindest neutralen Konfliktverständnis kommen?
Aus meiner Sicht ist Konfliktfähigkeit die Kunst, miteinander in Verbindung zu bleiben, selbst wenn die Meinungen Welten auseinanderliegen. Und weil es so oft eben nicht um die Sache geht, sondern weil es ganz oft eigentlich um die Beziehungsebene geht, finde ich die innere Haltung so relevant. Ich glaube, da kann man auch so ein bisschen für sich selber so immer wieder überprüfen, habe ich wirklich eine innere Haltung von, ich möchte ein Miteinander, ich sehe Miteinander auch als vielleicht lohnenswerter als ein Gegeneinander. Also ich glaube, so diese Haltung von Miteinander, ich möchte es wirklich versuchen. Dann auch eine Haltung von, kann ich wirklich akzeptieren, dass die Perspektive und auch die Verletzungen des anderen den gleichen Stellenwert haben wie meine eigenen? Sind wir da auf einer Augenhöhe? Das finde ich auch eine ganz relevante Perspektive. Und oft geht es ja um Wahrheit in Konflikten, so scheinbar. Man hat irgendwie das Gefühl, man möchte wissen, wer hat Recht, wer hat wirklich die Wahrheit irgendwie, wer hat das vielleicht ein bisschen mehr verstanden. Und mir hat irgendwie dieses Zitat geholfen, es gibt vielleicht absolute Wahrheit, aber im Konflikt besitzt sie niemand ganz. Also keiner kann für sich beanspruchen, die Wahrheit besser zu kennen als der andere. Und das bringt uns auch so weg von diesem Wahrheitsfinden und es war so und so ein Hin und Her und hin zu einem, wir wollen verstehen, warum denkt der andere, wie er denkt. Also es war so der Punkt der inneren Haltungen. Dann, was ich eben schon so sagte, es macht uns auch konfliktfähiger, wenn wir diesen inneren Eisberg immer wieder angucken, bewusst wahrnehmen, was kommt bei mir da hoch. Und welche Strategien sind auch gerade nicht mehr sinnvoll? Was kann ich auch ablegen, damit es nicht in anderen Konflikten wieder außerhalb des Kontextes plötzlich hochkommt? Es gibt natürlich auch diese ganz konkreten, da denken ja viele dran, wenn man so über Konfliktfähigkeit nachdenkt, so diese ganz konkreten Kommunikationswerkzeuge, so Schlagwort gewaltfreie Kommunikation, also in Ich-Botschaften kommunizieren, möglichst wenig Vorwürfe machen, auch aktives Zuhören. Das heißt, ich höre wirklich zu, was der andere sagt bis zum Ende und versuche es zu verstehen, ohne selber in Gedanken meine Antwort schon zu formulieren. Und merkt man schon, wenn man das so, das ist manchmal ganz schwer. Und ich glaube, die helfen uns auch, aber die sind am Ende so das, was mit den Haltungen so einhergeht. Ne? Wenn ich diese innere Haltung mitbringe, dann fällt mir das auch leichter. Und dann, das hattest du vorhin angesprochen, dieser Perspektivwechsel ist eigentlich so das Herzstück von Konfliktklärung, dass ich diesen inneren Schritt gehen kann, in den Schuhen des anderen zu laufen und mich so reinfühlen kann, wenn ich deine Geschichte hätte mit deinen Erfahrungen, mit deinen Chancen, mit deinen Herausforderungen, kann ich vielleicht nachvollziehen, dass du so handelst, wie du handelst. Auch, und das finde ich immer ganz wichtig, man muss es nicht gutheißen. Das heißt nicht, dass ich deswegen sage, das ist alles entschuldigt, sondern erstmal zu verstehen. Und wenn das beidseitig passiert, ist total die Türe offen für Versöhnung.
Weil da kommt so auch diese Schlüssel Empathie ist. Rein.
Und dann stärkt es die Empathie wieder. Und ich glaube, diesen Perspektivwechsel können wir tatsächlich im Alltag total stark üben. Ich habe da neulich auch eine Geschichte dazu erlebt. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs und zu spät zum Laternenumzug im Kindergarten. Und während ich auf dem Weg war, überholte mich links ein Mann mit einem E-Scooter ziemlich schnell und er hat mich ziemlich scharf geschnitten, um vor mir auf dem Fahrradweg zu sein. Und in mir startete sofort dieser Monolog von, was fällt dir eigentlich ein, mich hier so grundlos zu gefährden? Und ich bin doch irgendwie nur auf dem Weg zum Laternenumzug und das ist doch respektlos und so können wir doch irgendwie nicht miteinander umgehen. Und als ich ihn eingeholt hatte an der Ampel, die war rot, wollte ich ihm einen bösen Blick zuwerfen und sah aus dem Augenwinkel, er hatte zwei Laternenstäbe dabei. Und das hat mich so entlarvt, weil ich gemerkt habe, wir sind total schnell dabei, so Schlechtes zu unterstellen. Wir sehen Verhalten und wir ordnen das eher schlecht ein. Und dabei waren wir am Ende beide zu spät zum Laternenumzug im Kindergarten. Und das gibt so ganz viele Alltagssituationen, wo uns das so, wenn man so drauf achtet, auch auffällt, wie schnell wir einfach in dieses negative Deutungsmuster fallen. Und ich glaube, wir können das total gut üben, wenn wir beim Supermarkt stehen, wenn wir im Straßenverkehr sind, in den Familien. Einfach mal zu überlegen, welche guten Gründe könnte eine Person haben für das Verhalten? Was könnte da auch dahinter stecken, was irgendwie gar nicht mich verärgern soll?
Wenn ich nur eins sagen darf, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst macht, worum geht's eigentlich bei diesem Konflikt? Ja, weil es gibt ja auch Dinge wie Lappalien zum Beispiel und plötzlich sind Riesenkonflikt da und da gibt's existenzielle Konflikte. Ja, und das ist immer eine Perspektivfrage. Also ich sag's mal aus dem Sport heraus, ob man nun Fan von Schalke 04 ist oder Borussia Dortmund, das ist für einen, sag ich mal, Nicht-Fußball-Fan natürlich lächerlich. Das ist eine absolute Lappalie. Das ist doch völlig egal, in welchem Verein. Wenn du aber mit drin steckst, ist das existenziell hoch drei oder so etwas. Ja. Aber ehrlich gesagt, es ist natürlich auch nebensächlich Fußball im Vergleich jetzt zu einem kriegerischen Konflikt und so. Und dass man mal so diese Perspektive einnimmt, über diesem Konflikt zu stehen, sich das mal von oben anzuschauen, auch selber. Und plötzlich werden Dinge ganz klein, auch in der Gemeinde, die Musikfrage im Gottesdienst und was ist da, Vorhänge und Farbe der Stühle und keine Ahnung was oder so, Riesenkonflikte. Und dann mal zu sagen, wofür sind wir eigentlich da als Gemeinde, als Kirche? Ja, wir sind doch dazu da, das Evangelium an den Menschen zu bringen und so. Und plötzlich werden die Dinge ganz klein.
Das ist ein ganz schönes Beispiel, was du ansprichst, was man so in der Konfliktklärungstheorie so die Suche nach dem gemeinsamen Nenner nennt. Ja. So dieses, wo können wir uns irgendwie zusammenfinden, was haben wir gemeinsam? Und wenn das nur ist, dass wir beide unter der hellhörigen Haus leiden als Nachbarn oder wenn das nur ist, wir sind irgendwie eine Familie, ob wir das wollen oder nicht. Und das kann manchmal schon auch helfen, wieder auf diesen konstruktiven Weg zu gehen.
Ihr habt beide richtig wichtige Punkte angesprochen und das ist alles schön und gut, so mit gewaltfreier Kommunikation, Perspektivwechsel, in den Schuhen des anderen laufen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wir kennen das alle, wir sind mitten im Konflikt, die Emotionen kochen hoch, die Fronten verhärten sich und dann hat man all das, was man eigentlich machen wollte, all das, was man sich vorgenommen hat, auf einmal vergessen. Was macht man in dieser Situation?
Also meine Frau hat mir damals, als ich diesen großen Konflikt hatte mit der Zeitung und dieser Person einen sehr, sehr guten Rat gegeben. Und zwar, ich war richtig aggressiv. Also ich wollte richtig zurückschlagen, ja, der Klassiker. Und dann hat sie gesagt, so, jetzt wollen wir mal Folgendes machen, jetzt beten wir mal für den Mann. Und das hat mir erstmal den Wind aus den Segeln genommen und so. Aber es war ein sehr kluger Rat, weil es hat mich verändert und die Situation verändert und auch die Beziehung zu diesen Menschen verändert. Ich war überhaupt erst wieder gesprächsfähig dadurch, weil ich das Ganze erstmal abgegeben habe an Gott. Und das war so ein ganz praktischer Tipp, den ich auch den Zuschauern und Zuschauerinnen sagen will. Also wenn es wirklich nicht weitergeht, erstmal im Gebet das Ganze an Gott abgeben. Das hilft ungemein.
Ergänzung von dir.
Ich würde das unterstreichen. Ich glaube, es tut total gut, erstmal zurückzutreten. Und wenn man so merkt, das nimmt gerade eine ungute Dynamik an, erstmal wirklich eine Pause einzulegen und jeder für sich irgendwie nochmal so nachzudenken, wo stehen wir eigentlich gerade und ist eigentlich gerade meine innere Haltung. Und ich glaube, so ein gute Maß irgendwie, um zu merken, wann können wir wieder an den Tisch kommen, ist so, wenn wir es wirklich schaffen, wieder auf eine Augenhöhe zu sprechen, dann das Gespräch weiterführen und dann zu schauen, kommen wir da zu einer Lösung.
Ja. Wir merken, es ist ein super großes, ein super komplexes Thema und dabei haben wir nur über persönliche Konflikte gesprochen. Also da gibt es ja noch gesellschaftliche oder politische Konflikte, über die man hier sprechen könnte. Lasst uns hoffnungsvoll enden, wenn ihr jetzt so dieses ganze Thema, dieses Riesenthema Konflikte betrachtet. Was macht euch ganz persönlich Hoffnung? Stefan, fang du an.
Ja, ich fange gerne an. Also was mir unglaublich Hoffnung macht, ist, dass der Urkonflikt aller Konflikte gelöst ist durch Gott in Jesus Christus. Und wenn der größte Konflikt aller Zeiten durch Gott gelöst wird, dann kann er auch uns Perspektiven geben für die tausende Millionen von kleinen Konflikten, die wir hier auf der Erde haben. Und deswegen haben wir in Gott ein Riesenpotenzial zur Konfliktlösung. Das macht mir wahnsinnig Hoffnung.
Ich erlebe das in den letzten Jahren durch unterschiedliche gesellschaftliche, politische Entwicklungen, auch viele im persönlichen Leben Konflikte erleben und dieses Konfliktbewusstsein gestiegen ist in den letzten Jahren. Und das macht mir ehrlich gesagt Hoffnung, weil ich so merke, es wächst gleichzeitig eine Sehnsucht danach, Konflikte gut anzugehen. Und das ist eine große Chance, auch dieses ganze Thema so aus dieser Sprachlosigkeit und aus dieser Ohnmacht rauszuholen und wirklich jetzt mal zu überlegen, was machen wir denn jetzt konkret? Wie können wir denn wirklich persönlich, aber auch gesellschaftlich gut mit Konflikten umgehen? Und ich glaube, dass es eine ganz große Chance ist, dass wir wirklich konfliktfähiger werden und wirklich dieses Thema auch im Konstruktiven bewegen.
Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für eure guten Impulse und hoffnungsvollen Perspektiven.
Sehr gerne.
Danke.
Danke auch dir fürs Dabeisein. Danke fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.